Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Olaf Scholz ist doch für Überraschungen gut. Am Freitag tauchte er in einer TV-Sendung auf, in der ich ihn überhaupt nicht erwartet hätte, in der eher unpolitischen Talkshow 3 nach 9, in der der Kanzler saß wie ein ganz normaler Gast. Auch das ziemlich ungewöhnlich, denn wenn der Kanzler sonst irgendwo hinkommt, dann möchte er das Studio für sich allein haben. Und ich frage mich, steckt da jetzt irgendwie eine neue Kommunikationsstrategie dahinter? Und was meint Olaf Scholz damit? Das hat er wirklich gesagt, dass er seine Politik genauso gut erklären kann, wie es die SPD-Kanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt getan haben, dass er halt nur darunter leidet, dass es heute so viele verschiedene Abspielflächen gibt. Darüber möchte ich heute mit Dagmar Rosenfeld sprechen, der Chefredakteurin der Welt am Sonntag. Und natürlich wird es auch um die Taurus-Lieferung gehen und die Frage, ob es jetzt ein Tauschgeschäft ist, das die Lösung aller Probleme, die es in der Ampel gibt zu dem Thema und im Bundestag in dieser Woche, ob das Tauschgeschäft die Lösung sein könnte. Es freut mich sehr, liebe Frau Rosenfeld. Haben Sie den Kanzler auch gesehen bei 3 nach 9?
So, jetzt bin ich in einen Podcast eingeladen, der das Scholz-Update heißt. Und ich habe ihn nicht bei 3 nach 9 gesehen. Stattdessen habe ich mir eben nochmal die Videobotschaft des Kanzlers zum Ramadan extra nochmal angeschaut, wo er ganz Biden-like nochmal für eine Waffenruhe wirbt und für mehr Humanität gegenüber den Palästinensern. Und jetzt sitzt er bei Giovanni Di Lorenzo und ich habe es nicht gesehen.
Das macht nichts, aber dafür habe ich das mit dem Ramadan nicht gesehen. Wir können uns jetzt also gegenseitig austauschen. Was ich interessant frage, und da muss man ja drüber nachdenken, können Sie sich erinnern, dass ein Kanzler in einer völlig unpolitischen Talkshow am Freitagabend saß und, also wenn Sie sich vorstellen, der saß da in so einer Runde, als wäre ein Gast, der ein Buch vorstellen würde. Und ich habe mich gefragt, was soll das? Warum macht er das jetzt? Also er geht nicht zu Karin Mioska, da gibt's ja jetzt ja auch einen Anlass, er geht nicht zu Maybrit Illner, er geht nicht zu Markus Lanz. Und versuchte dann irgendwie so ein bisschen menschlich rüberzukommen, was ihm natürlich nur, also das muss man auch sagen, irgendwie so begrenzt gelungen ist. Irgendeine Idee, was dahinter stecken könnte?
Vielleicht ist das die Mission Nahbarkeit. Ich habe auch das Gefühl, dass Olaf Scholz bereits den Wahlkampf eröffnet hat. Also wir haben den Friedenskanzler erlebt in der vergangenen Woche und der Woche davor. Wir haben den Rentenkanzler erlebt, den Respektkanzler, der jetzt der größten Wählerschaft schon mal klar gemacht hat, dass er ihr Kanzler sein möchte. Und jetzt erleben wir den Kanzler, der sich als Mann aus dem Volk nahbar zeigen möchte. Das ist das große Problem von Scholz, dass ihn keiner so richtig versteht und man ihm auch in seiner Sprödigkeit nicht sehr nahe kommt. Und dass er jetzt in so eine Talkshow geht, um da auch dann doch Politik zu verhandeln. Also wenn er sich mit Willy Brandt und Helmut Schmidt vergleicht, dann ist das vielleicht konsequent, weil die Taurus-Frage zum Beispiel, die im Parlament verhandelt worden ist mit einem Antrag seiner Koalition, da ist Scholz im Parlament nicht aufgetreten. Und alles, was wir über den Taurus bisher und seine Einstellung dazu wissen, haben wir gelernt auf einer Chefredakteurskonferenz der Nachrichtenagentur dpa. Da gab es die erste Erklärung, warum er nicht liefern möchte. Und dann vor Berufsschülern, ich glaube in Baden-Württemberg war es, wo er nochmal erklärt hat, nachgeschoben hat, eine zweite Erklärung, er möchte die Kontrolle über den Taurus nicht abgeben. Also da, wo er reden müsste, nämlich vom Parlament, dort redet er nicht, aber in Berufsschulen vor Chefredakteuren und jetzt bei Giovanni 3 nach 9.
Wobei man sagen muss, er hat tatsächlich, Giovanni Lorenzo hat das am Anfang auch schön wegmoderiert, hat gesagt, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind, wir wollen auch gar nicht politisch werden. Und dann können wir das, bevor wir zum Taurus kommen, weil das natürlich das beherrschende Thema ist und es da ja, glaube ich, heute auch einen Gastbeitrag in einer befreundeten Zeitung gab von Anton Hofreiter und Norbert Röttgen, die den Kanzler jetzt ziemlich auf die
Da müssen wir gleich unbedingt drüber reden. Also über diesen Gastbeitrag, finde ich, müssen wir unbedingt reden.
Aber noch einmal kurz abschließend, weil da musste ich schmunzeln und dachte, das kann er nicht ernst meinen. Also er behauptet, er könne seine Politik genauso gut erklären wie Helmut Schmidt. Willy Brandt habe ich nicht erlebt. Helmut Schmidt habe ich ein paar Mal erlebt und bei dem reichten wenige Worte und man hat verstanden, was er meinte. Und ich habe, und dann hat ja Olaf Scholz als Entschuldigung dafür, dass das bei ihm nicht so gut rüberkommt, gesagt, naja, bei Helmut Schmidt, da gab es nur ein Fernsehprogramm, da gab es ein paar Zeitungen, da musste man das nicht immer und immer wiederholen. Mein Gefühl ist, und ich kenne ihn ja lange, das hat mit den Abspielflächen nichts zu tun. Das hat mit der Art und Weise, wie er spricht, zu tun, oder? Und das ist nun mal so, damit muss man leben.
Genau, damit muss er leben, dass er nicht der große Kommunikator ist. Das Wort Scholzomat, ein uraltes, kommt ja nicht von ungefähr. Aber auch da sieht man, ich finde, das ist ein typischer Scholz. Also er macht alles richtig, nur die anderen verstehen es nicht so richtig. Also das ist so, mir kommt ein Geisterfahrer entgegen und dann sagt man, wie einer Tausende. Also es ist immer die Frage, wer ist gerade in der falschen Richtung unterwegs? Und zu Scholz gehört es, dass er sehr fest davon überzeugt ist, dass er immer in der richtigen Richtung unterwegs ist.
Dazu passt übrigens auch Folgendes, und dann lassen wir das mit 3-9, dass er auf die Frage, warum das denn so ruckelt, gesagt hat, na, man müsste sich immer überlegen, dass ja die erste Dreierkonstellation, die Jamaika-Koalition, gar nicht zustande gekommen sei. Was man damit ja sagt, ist, guck mal, unsere ist ja immerhin zustande gekommen und hält schon 2 Jahre. Also es ist schon, aber er wirkt ja nicht auf mich und da nicht und auch sonst nicht. Wirkt er für Sie wie ein Kanzler, der irgendwie Angst hat, dass es irgendwie plötzlich zu Ende sein könnte mit seiner Kanzlerschaft oder sogar mit einem Kanzler, der, sag mal, stark daran zweifelt? Also keiner von uns geht doch davon aus, und wahrscheinlich auch in ganz Deutschland nicht, gibt es wahrscheinlich außer ihm niemanden, der davon ausgeht, dass er nochmal wiedergewählt wird. Aber er wirkt total spannend.
Das ist die Lehre aus dem letzten Wahlkampf, wo man ihm ja auch keine Chancen eingeräumt hat, als er angetreten ist. Ich erinnere daran, dass die SPD darüber diskutiert hat, ob sie überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten aufstellen sollte. Dann ist Scholz angetreten und dann muss man sagen, nicht Scholz ist so gut gewesen, dass er sozusagen die anderen überholt hat, sondern die anderen sind so schlecht gewesen, also vor allem die CDU, die erst den Streit hatte, wer soll denn nun unser Kanzlerkandidat werden? Dann wurde es Armin Laschet, was Markus Söder bis zuletzt nicht akzeptiert hat und gegen den eigenen Kandidaten so gestichelt hat, wie es die Opposition nicht hätte schöner tun können. Und dann hat Armin Laschet noch im falschen Moment gelacht und damit war der Wahlkampf für die CDU gelaufen und Scholz konnte Kanzler werden. Aber die Erfahrung, ihr habt mich alle abgeschrieben, ihr habt gar nicht mehr zugetraut, dass es was werden kann, gepaart mit der tiefen Überzeugung, es zu schaffen, und dann am Ende damit Recht zu behalten, Recht haben ist ja eine Scholz-Kategorie, die er sehr gerne zieht, glaube ich, das hat ihn geprägt. Und das ist auch die Haltung, mit der er in den jetzigen Wahlkampf geht. Und wenn man sich anguckt, Friedenskanzler, da holt er die Deutschen doch sehr mit ab. Die Umfragen geben ihm jetzt recht. Also über 60% möchten keine Taurus-Lieferungen. Wobei man da sagen muss, wenn man einen Kanzler hat, der sagt, wenn wir den Taurus liefern, dann laufen wir Gefahr, Kriegspartei zu werden. Der überzeugt, glaube ich, dann noch den einen oder anderen, der noch keine klare Haltung dazu hatte, dass man besser keinen Taurus liefert. Und dann glaube ich, dass auch die Sozialpolitik, die seine Partei ja jetzt schon ins Schaufenster stellt, das Thema SPD tragen wird. Also ich finde es fast schon perfide, ist ein hartes Wort, aber es ist die SPD, die jetzt schon thematisiert, dass man Soziales und Rüstung nicht gegeneinander ausspielen darf. Im Moment tut es noch gar keiner, aber alleine schon zu benennen, weckt Ängste und auf die zahlt die SPD dann wieder ein. Und beim letzten Mal waren es 12 € Mindestlohn, die der Kanzler unter Respekt verstanden hat. Ein guter Wahlkampf-Move, den er ja auch erfüllt hat. Dann warten wir mal ab, wie viel Mindestlohn es jetzt sein soll, den die SPD in diesem Wahlkampf fordern wird.
Und es klingt, wenn ich da richtig zuhöre bei Ihnen, als ob Sie denn eine Strategie vermuten. Der Kanzler positioniert sich jetzt als Friedenskanzler, die SPD als Friedenspartei und man geht dann in den Wahlkampf mit, wenn ihr das Schlimmste verhindern wollt, wenn ihr wollt, dass Europa in Frieden, so halbwegs in Frieden weiterleben kann, dann müsst ihr natürlich mich wählen, weil ich habe die ganze Sache im Griff. Das ist die Strategie?
Das ist die Strategie in Abgrenzung zu Friedrich Merz, der als dann der Unberechenbare gilt, der ja auch, erratisch ist das falsche Wort, aber der seine Worte und auch seine Positionierung nicht immer, finde ich, unter Kontrolle hat. Und da der berechenbare Scholz, der Überlegte, der auch der Zögerer und Zauderer, also Nachdenken, nichts Unüberlegtes tun und da Friedrich Merz, der in die Vollen gehen möchte. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich glaube, das wird die Strategie der SPD sein.
Ich fand es interessant. Ich hatte neulich ein Gespräch mit Ulrich Oldehaver. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Das ist ein Spiegel-Bestseller-Autor. Der hat ein Buch geschrieben über Persönlichkeitsstrukturen. Und den habe ich auch gefragt, weil das ist so ein Mentalcoach letztendlich. Und den habe ich auch gefragt, was macht Olaf Scholz falsch? Und dann hat er gesagt, naja, das eine Kernproblem ist, dass Olaf Scholz ja die Emotionen so aus seinen Botschaften rausnimmt, dass sie die Leute gar nicht erst erreichen können. Also das, was Olaf Scholz sagt, klingt so nüchtern und abgeklärt, dass es bei den Leuten erstens gar nicht ankommt. Fand ich einen interessanten Punkt. Und der zweite Punkt, den er gesagt hat, war, Olaf Scholz haben viele Menschen wie er selber nur gewählt, weil die Plakatkampagne bei der vergangenen Bundestagswahl einen Scholz zeigte, der ein großer Macher ist, eigentlich ein emotionaler Macher und getäuscht hat über den wahren Scholz. Und deshalb glaubt er nicht, das sagt er, das funktioniert kein zweites Mal. Die Leute haben jetzt Scholz so kennengelernt, wie sie ihn kennengelernt haben. Interessante These. Umso mehr jetzt muss er sich ein neues Feld suchen. Taurus ist so ein Feld. Und da müssen wir mal drüber sprechen, weil ich spätestens nach dem Auftritt von Annalena Baerbock bei Karin Mioska mir gedacht habe, worüber reden wir eigentlich, wenn es so einfach ist, dass man ein Tauschgeschäft machen kann. Also die Deutschen liefern Taurus nach Großbritannien und die Briten liefern dann ähnliche Marschflugkörper an die Ukraine. Wo ist da das Problem?
Dieser Ringtausch ist ja nicht neu. Das haben die Briten schon einige Male angeboten. Ich glaube, dass Scholz bei der Taurus-Frage sich jetzt so klar positioniert hat, dass das auch kein Ausweg mehr ist. Also er hat ja gesagt, ich bin der Kanzler und damit gilt das. Auch übrigens in einer Tonlage, da hätte er genauso gut das Kochrezept für Milchreis mit Apfelmus vorlesen können. Also auch dieses total emotionslose, ganz nüchterne. Und ich glaube, dass er sich in der Taurus-Frage jetzt so eindeutig positioniert hat. Er hat ja sich gar keinen Spielraum mehr offen gehalten, was ja der Koalitionsantrag oder der Antrag seiner Ampelkoalition noch hatte, indem man von weitreichenderen Waffensystemen sprach, wo man dem Kanzler Raum gegeben hat, dann es als seine Entscheidung auch hinzustellen. Das ist jetzt alles weg. Und ich bin mir nicht sicher, ob er zu einem solchen Ringtausch bereit ist, zumal ja das Verhältnis sowohl zu den Franzosen als auch den Briten im Moment nicht das entspannteste ist, was auch damit zu tun hat, dass Scholz ohne Not mit dem Finger auf beide gezeigt hat und gesagt hat, die sind in der Ukraine aktiv, das können wir nicht. Also,
haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, warum das Verhältnis gerade zwischen Scholz und Macron schlecht ist?
Ich glaube nicht, dass es mit den Eitelkeiten dieser beiden Männer zu tun hat, wie ja einige Kollegen schreiben. Das ist mir zu banal und zu schlicht. Ich glaube, es hat aber innenpolitische Gründe und zwar aus der jeweiligen Perspektive der beiden. Also Scholz, wie gesagt, die Deutschen haben einen Umgang mit dem Militärischen, fremdeln sie total. Das ist nicht gelernt worden. Da haben andere Nationen eine andere Geschichte. Und bei Macron ist es innenpolitisch zu zeigen, dass er der Anführer ist, auch einen Fehler gut zu machen, den er am Anfang des Ukraine-Krieges gemacht hat, wo er ja rigoros den Einsatz von Atomwaffen ausgeschlossen hat. Jetzt ist er an dem Punkt, in ein Machtvakuum auch in Europa reinzugehen, weil klar ist, die USA werden vorläufig und vielleicht, wenn Trump gewinnt, auch langfristig ihre Ukraine-Unterstützung nicht mehr in dem Ausmaß liefern können, wie sie das derzeit tun. Die 60 Milliarden Euro Hilfen hängen im Kongress fest. Und auch Biden kann nicht mehr so, wie er will, aus Wahlkampfgründen. Und Europa wird kompensieren müssen, was die USA nicht mehr tun. Und Scholz hat sich ja hingestellt bei seiner letzten USA-Reise und gesagt, das werden wir nicht können. Wir brauchen die USA. Und Macron geht nun den gegenteiligen Weg und sagt, wir haben bis zur Trump-Wahl noch ein paar Monate. Bis dahin müssen wir uns strategisch so aufstellen, dass wir Putin gegenüber zeigen können, Europa ist wehrhaft. Und das ist, glaube ich, die unterschiedliche Haltung, mit der die beiden reingehen. Und in Frankreich gibt es ein ganz anderes Verständnis von Militär, von Kriegseinsätzen, als wir das hier in Deutschland haben.
Und dann meint er das tatsächlich dann doch ernst, wenn er sagt, wir müssen uns aufhalten und wir können nicht ausschließen, dass wir da Bodentruppen reinschieben. Wobei es doch heißt, aus dem Umfeld von Scholz heißt es, als Macron das gesagt hat, als die Regierungschef unter sich saßen, hat Olaf Scholz gesagt, nur über meine Leiche. Sinngemäß, also nur über meine Leiche, sowas Vergleichbares, ne? Genau.
Wie ernst Macron das meint, das ist die große Frage, aber genau das ist ja auch, was er bewirken will. Das Wort der strategischen Ambiguität, was wir jetzt in den vergangenen Wochen sehr oft gehört haben, eben die Unberechenbarkeit für den Gegner. Also, dass der Gegner nicht weiß, was der nächste Schritt ist, den die anderen gehen könnten, sich alles offen zu halten. Und Scholz ist ja genau umgekehrt. Scholz sagt ja sehr deutlich, bis wohin er geht und nicht weiter. Das unterscheidet die beiden. Ich glaube, dass, wenn man sich anschaut, die Rhetorik der Russen, nachdem Scholz gesagt hat, es wird keine Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine geben, das Hauptziel, das die Russen im Moment rhetorisch ausgemacht haben, das sind die Deutschen. Ja, also es werden Brücken in Deutschland gezeigt, die man ja auch zerstören könnte. Also, dass diese Zurückhaltung von Scholz und auch der Weg, den Krieg nicht deeskalieren zu lassen, zahlt ja nicht ein darauf, dass die Russen dann sagen, na ja, also Marschflugkörper liefern die Deutschen nicht, dann ist ja alles wieder gut oder dann gehen wir entspannter damit um, sondern es gibt ja viele, die sagen, Schwäche nutzt Putin aus. Und aus russischer Perspektive könnte dieses Nein zu den Marschflugkörpern durchaus ein Zeichen von Schwäche sein.
Es kommt diese Woche in den Bundestag, ich glaube am Donnerstag wird nochmal drüber abgestimmt und natürlich, das heißt natürlich, kommt heute ein Gastbeitrag von zwei Politikern, die vielleicht gemeinsam haben, dass sie sehr oft in Talkshows zu sehen sind. Arthur Hofreiter und Norbert Röttgen in der FAZ, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, FAZ.
Ja, die Kollegen der FAZ haben diesen bemerkenswerten Gastbeitrag.
Ja, und unter anderem steht dann da drin, die Gründe für die Nichtlieferung von Taurus sind nur vorgeschoben. Erstmal die Kombination Hofreiter und Röttgen. Das muss man ja immer zwischendurch dazu sagen. Anton Hofreiter ist ja, glaube ich, noch bei den Grünen. Und die Grünen sind ja, glaube ich, noch in der Regierung. Also ist das bei dem Hofreiter immer noch dieser tief sitzende Frust darüber, dass er nicht mit, sie schütteln mit dem Kopf, sondern in der Zwischenzeit ist es Überzeugung?
Ich möchte nicht sagen, ich bin mir sicher, aber ich halte Hofreiter tatsächlich für einen Überzeugungstäter, der ja auch innerhalb der Grünen gar kein so großer Rebell ist, was die Taurus-Frage angeht. Also wenn man Annalena Baerbock, die Außenministerin, hört, macht sie ja auch keinen Hehl daraus, dass sie eine Taurus-Lieferung befürworten würde. Und es sei nochmal daran erinnert, schon im Wahlkampf im letzten ist Robert Habeck in die Ukraine gereist und hat dort dann nach dem, was er dort gesehen und erlebt hat, also das war weit bevor die Russen die Ukraine überfallen haben, gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, den Ukrainern Waffenlieferungen zu verwehren. Also das hat ein Grüner gesagt. Also insofern finde ich, Anton Hofreiter schon in einen doch beträchtlichen Teil der Grünen Partei, der die Waffenlieferungen für die Ukraine von Anfang an befürwortet hat und es jetzt auch beim Taurus tut. Ich finde ja, das Spannende ist, jetzt am Donnerstag wird ja die Union erneut einen Antrag auf Taurus-Lieferungen stellen. Das hat sie auch, ich glaube, 2 Wochen ist es her, dass sie das getan hat. Da hat ja von der FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit der Union gestimmt. Jetzt hat Wolfgang Kubicki ein Interview gegeben und gesagt, es gibt mindestens 12 bei uns in der FDP, die für einen Unionsantrag stimmen würden. Wenn Anton Hofreiter jetzt sogar mit einem Unionspolitiker Norbert Röttgen gemeinsam einen solchen Gastbeitrag schreibt, in dem er so deutlich macht, dass es keine Alternative zu den Taurus-Lieferungen gibt. Ich habe mir ein paar Sachen da nochmal extra rausgeschrieben. Also Röttgen und Hofreiter schreiben, die Lieferung von Waffen sei bisher immer mit Diskussionen, Scheinargumenten und Angstrhetorik begleitet worden. Das sagt ein Koalitionspartner von Olaf Scholz über den amtierenden Kanzler. Also wenn Hofreiter so weit geht, dann kann er am Donnerstag eigentlich nicht anders, als auch mit der Union für diesen Taurus-Antrag zu stimmen. Und dann wäre das der erste Grüne und vielleicht ist er ja nicht der Einzige, der seiner Überzeugung folgt. Es gilt ja die Gewissensfreiheit, Fraktionsdisziplin hin oder her. Am Ende sind die Abgeordneten ihrem Gewissen verpflichtet. Und dann wird es anstrengend werden in der Koalition. Weil ich erinnere nochmal an den Satz, den ich eben zitiert habe. Ich bin der Kanzler und das gilt, wenn die eigenen Koalitionspartner anfangen zu opponieren in einer so entscheidenden Frage, dann haben wir den nächsten Koalitionsstreit möglicherweise vor uns und von denen haben wir ja schon einige erlebt. Also selbst das Thema, was ganz lange, glaube ich, so ein Kitt dieser Koalition auch war, sich zu positionieren in der Unterstützung der Ukraine, selbst da fängt es jetzt an zu bröckeln.
Das klingt fast so, natürlich, also es klingt nicht nur so, es ist wahrscheinlich so, dass die CDU das natürlich ausnutzt jetzt, diese Situation. Es ist ja so eine getarnte Vertrauensfrage, ne? Also wenn der Kanzler da größere Teile seiner Regierung nicht hinter sich bekommt oder wer weiß, wie das ausgeht, dann stellt sich natürlich die Frage, Achtung, ne? Du hast gesagt, ich bin der Kanzler, mit mir keine Taurus-Lieferungen. Jetzt gibt es da offensichtlich ein paar Leute oder mehr Leute oder sogar ganz viele Leute, die das nicht finden. Was heißt das für deine Stellung als Kanzler, oder? Das ist das Kalkül der CDU. Oder glauben Sie, dass der CDU wirklich um die Sache geht in dem Punkt?
Also ich glaube, der CDU geht es um die Sache, aber auch um die Desavouierung des Kanzlers, natürlich. Also Friedrich Merz hat ja sehr deutlich in mehreren Bundestagsreden gemacht, sie können es nicht. Das ist seine Überzeugung, was eine sehr harsche Kritik ist für einen Oppositionsführer. Also, dass die Opposition nicht dazu da ist, die Politik der Regierung mitzutragen, sondern immer die Alternative sein muss. Das ist schon richtig, aber die Worte von Merz sind schon sehr hart gewesen. Und natürlich ist es ein Vorführen des Kanzlers, was die Union da macht. Insofern, auch da hat der Wahlkampf begonnen. Und meine Befürchtung ist, dass es uns fast wie den USA ergeht, dass also die wichtige Frage der Ukrainer-Unterstützung zu einem innenpolitischen Wahlkampfthema verkommt. Und da sind alle in der Verantwortung, sowohl die Opposition als auch die Regierung, das nicht wahr werden zu lassen.
Und Olaf Scholz hat das schon aus meiner Sicht vorgebaut, wieder bei 3 nach 9, auf die Frage, so sinngemäß, muss man als Kanzler nicht viel öfter Machtwort sprechen, hat er dann nochmal erklärt, wie das deutsche System in Deutschland funktioniert. Und dass wir eben keine Präsidialdemokratie sind und dass es eben diesen starken Mann in Deutschland bewusst nach der Weimarer Republik nicht ging und er manchmal gerne auch härter durchgreifen könnte, das aber nicht darf, weil, ne, wir kennen dieses Strucksche Gesetz, jedes Gesetz, was in den Bundestag reinkommt, kommt anders wieder raus. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich auch, wenn das jetzt so wäre, wäre das genau seine Argumentation, wobei er müsste, wenn das durchkäme, sich ja tatsächlich daran halten. Und dann wäre die Regierung am Ende, oder? Wenn tatsächlich es eine Mehrheit für Taurus-Lieferungen an die Ukraine gäbe?
Dann wäre es das Ende von Scholz. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird am Donnerstag. Die Ampel wird ihre Mehrheit halten können. Und es gehört ja auch dazu, am Ende, sollte Scholz seine Mehrheit verlieren, dann ist es das Ende der Ampelregierung.
Ja.
Aber auch, wenn ein paar Stimmen rübergehen zur Union. Also nicht das Parlament entscheidet über die Tauruslieferung, sondern über die Tauruslieferung wird im Bundessicherheitsrat entschieden und Scholz entscheidet, was kommt dort auf die Tagesordnung und was nicht. Also am Ende entscheidet er das tatsächlich.
Und würde dann im Zweifel auch, wenn das anders ausgehen würde, trotzdem so entscheiden, wie er es für richtig hält?
Ja. Also wenn er seine Mehrheit verliert, dann reden wir über ganz andere Dinge als jetzt über den
Bundessicherheitsrat. Aber es ist unwahrscheinlich. In der Welt heute, ich habe es in der Welt heute, glaube ich, gelesen, aber auch da Kommentar von lieben Kollegen Alan Posener, der schreibt, Olaf Scholz sollte etwas tun, was sein Volk nicht will.
Ja, also Olaf Scholz sagt ja, ein Grund auch für seine Zurückhaltung ist oder seine Bedachtsamkeit, um es positiv zu formulieren, ist, dass er gerade was Waffenlieferungen für die Ukraine angeht, er die Unterstützung oder die Mehrheit der Gesellschaft hinter sich haben will. Also er möchte keine Politik gegen Mehrheiten machen. Das ist übrigens auch bei seiner Klimapolitik. Da hat er ja auch mal gesagt, er möchte für jede Entscheidung, die er fällt, sollte es gibt in Deutschland keine Referenden, aber die müsste in einem Referendum immer eine Mehrheit bekommen. Mhm. Das ist die Scholz-Linie. Und da ist er dann tatsächlich, folgt der Merkel. Merkel war auch so eine Politikerin, die erst geguckt hat, wo stehen die Mehrheiten und dann entschieden hat. Und das macht Scholz auch. Und Sie haben eben ja nochmal angesprochen, dass er auch sein Buster, wie er es gesagt hat, ja jetzt nochmal nicht revidiert, aber abgeschwächt hat und gesagt hat, wir sind eben kein Präsidialsystem, wo einer sagt, wo es lang geht. Das ist natürlich, Scholz möchte nicht der zweite Schröder sein. Also er nicht von ungefähr erwähnt er Leute wie Helmut Schmidt, aber eben nicht einen Gerhard Schröder, der uns ja allen als Buster-Kanzler in Erinnerung geblieben ist. Und da sieht man ja auch, was die SPD sowieso gerade macht. Sie räumt so ziemlich alles ab, was Gerhard Schröder mal an Reformen auf den Weg gebracht hat. Also die Hartz-Reformen sind weg. Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld und ist etwas anders konzipiert. Jetzt mit der Rente, die berühmte Haltelinie, die sollte ja eigentlich flexibel sein. Das war auch damals ein Entschluss oder ein Werk der Schröderschen Agenda-Politik. Das hat man jetzt auch abgeräumt. Also auch nach innen wird die SPD unter Scholz wieder ein bisschen SPD-riger, um es mal so zu formulieren.
Und man hat so selbst. Und er schafft es ja immer noch, verbessern Sie mich bitte, wenn das Sie anders sehen, aber er schafft es ja immer noch, die SPD relativ ruhig zu halten, oder?
Ja.
Gefühlt brodelt es in anderen Parteien mehr als in der SPD und man hat dann den Eindruck, jetzt haben wir diesen Kurs, wir haben diesen Friedenskurs, Friedenskanzler, Sie haben es gesagt, Rente, Bürgergeld in Richtung 14, 15, weiß ich wie viel Euro und es ist Stille und man hat das Gefühl, die SPD steht hinter ihrem Kanzler.
Also sie opponiert zumindest nicht gegen ihn und dass am Ende jemand wie Ralf Stegner und Kevin Kühnert Olaf Scholz verteidigen, sagt einiges über den Zusammenhalt doch tatsächlich in dieser Partei aus. Gleichzeitig lässt Scholz ja die SPD als Partei doch gewähren. Wenn ich mir überlege, was sie auf dem letzten Parteitag so beschlossen haben, Reform der Schuldenbremse und so, das ist ja schon konträr zur Ampelpolitik und auch konträr zu dem, was Scholz will. Aber im Moment kriegen die diese Arbeitsteilung ganz gut hin. Spannend wird's, wenn es in die heiße Phase eines Wahlkampfs geht und eine SPD-Wahlkampf mit einer Reform der Schuldenbremse machen möchte. Da muss Scholz sich dann revidieren. Aber ich glaube, auch das werden die zusammen hinkriegen.
Aber wenn Sie das sagen, wenn es in die heiße Phase des Wahlkampfs geht, ich bespreche da praktisch mit jedem Gesprächspartner in diesem Podcast, gefühlt seit 2 Jahren geht es eigentlich darum, diese Regierung schafft gar nicht die volle Legislaturperiode. Wie Nico Fried, der war lieber Kollege vom Stern, war letzte Woche da, sagte, bis vor wenigen Wochen hat er gesagt, die ziehen das eiskalt durch. Jetzt weiß er nicht, weil er sagt, wenn die FDP das Gefühl hat, wenn wir rausgehen, hilft es uns, überhaupt im Bundestag zu bleiben, dann gehen die raus. Wie sehen Sie das? Wie lange hält die Regierung durch? Unter welchen Umständen hält die Regierung durch?
Also ich habe auch ganz lange gesagt, die werden alle durchhalten, weil sie keine andere Wahl haben, weil die Umfragen so sind, wie sie sind. Und wenn man rausgeht mit so miesen Umfragen in den Wahlkampf rein, schwer. Dann habe ich zu denen gehört, die gesagt haben, bis Sommer halten sie durch, dann geht es an Eingemachte, was die Haushaltsaufstellung 2025 angeht. Mhm. Da gibt es den Satz von Christian Lindner, der ein Moratorium für neue Sozialausgaben vorgeschlagen hat. Da gibt es dann gleichzeitig die Grünen, die gerade auf ihrer Fraktionsklausur nochmal eine Reform der Schuldenbremse beschlossen haben und möchten, dass es einen neuen Investitionsfonds gibt, der mit Schulden letztlich finanziert werden soll. So, das geht nicht zusammen. Und wenn es da die eine Schule gibt, die sagt, wir müssen sparen, keine neuen Sozialausgaben, wir müssen mit dem auskommen, was wir haben, dann gibt es die anderen, die sagen, nein, wir müssen es irgendwie möglich machen, doch noch mehr zu investieren. Boris Pistorius, der für seinen Verteidigungsetat jede Menge Geld braucht, hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass Wehrausgaben aus der Schuldenbremse ausgenommen werden. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Vorstellungen. Und wie die zusammengehen sollen, das ist mir ein Rätsel. Deswegen habe ich gesagt, im Sommer wird die Entscheidungsschlacht für diese Koalition geschlagen werden. Jetzt hat die FDP aber bei dem Rentenpaket 2, wo ja nicht nur das Rentenniveau bis 2039 festgeschrieben worden ist, sondern gleichzeitig klar wird, dass die Beitragssätze in den kommenden Jahren massiv steigen werden, was so Anti-FDP ist, wie es eigentlich Anti-FDP nicht sein kann. Sie haben dafür ein bisschen Aktienrente bekommen. Also das ist bei weitem nicht das, was sie sich vorgestellt haben, wie eine Aktienrente auszusehen hat. Aber sie haben sich drauf eingelassen und Hubertus Heil und Christian Lindner haben sich gemeinsam hingestellt und dieses Rentenpaket 2 gefeiert. Und das kann man schon so sehen, dass das Signal der FDP ist, dass sie doch an dieser Koalition festhalten möchte und da auch zu Kompromissen bereit sein kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Haushaltsverhandlungen für 2025, sie müssen auch das erste Mal über 2028 jetzt schon eine Langfristplanung machen, da läuft das Sondervermögen aus. Da geht es um 50 Milliarden, die der Wehretat zusätzlich brauchen würde. Ich habe keine Fantasie, wo da die Brücken noch sein sollen.
Olaf Scholz hat vorgeschlagen, das passt schon niedlich, sagen die Ampelkoalition, sagt er, müsse sich einfach mehr selbst loben. Das ist natürlich auch, aber ich finde
das ist natürlich die Methode Scholz, ja?
Das ist die Methode Scholz, ja.
Also er redet von einem ökologischen Wirtschaftswunder, was uns bevorsteht. Er redet davon, also sie stellen einen Haushalt auf, der nicht verfassungskonform ist. Karlsruhe, eine fette Klatsche aus Karlsruhe. Sie müssen dann nachverhandeln. Das dauert ewig. Sie kommen dann irgendwann zu Potte und Scholz stellt sich hin und sagt, es ist einzigartig, in wie kurzer Zeit wir einen fantastischen Haushalt aufgestellt haben. Ich meine, eine Woche später oder am Tag später haben wir die Bauern auf den Straßen. Also das ist die Methode Scholz, obwohl er hatte ja auch mal einen ganz ehrlich und humoristischen Moment, da ist er doch gefragt worden, was könnte die Nationalmannschaft, die Deutsche von der Ampel lernen? Und da hat er gesagt, nichts. Und ich glaube, das war ein ehrlicher und ebenso auch mal mit ein bisschen Distanz zu sich selbst Moment, den er da gezeigt hat.
Na, ich glaube, er vermutet so ein bisschen die Verursacher dieser ganzen Krise der Ampelregierung bei den anderen, ne? Also ja. was man dann so hört, ist irgendwie, naja, gut, die können es halt nicht.
Die können, genau.
Die können es halt nicht, die haben halt so lange nicht regiert, das sind ja sozusagen, ist ja auch so ein bisschen so, wenn man mal Robert Habeck ausnimmt, Annalena Baerbock, Christian Lindner, also die ersten Ämter, die machen, viele andere Minister und Ministerien, und die sagen ja, boah ja, die müssen wir halt mitziehen und die können es halt nicht und gleichzeitig müssen wir denen so ein bisschen Platz zum Atmen geben, also es ist auch da nicht seine Schuld.
Ja, und eine Zeit lang hat er es ja auch, war die Methode, er ist der Erwachsene, während die Kinder sich um die Förmchen streiten. Und er hat sie ja auch sehr viel streiten lassen. Also das ganze Heizgesetz, da hatte man das Gefühl, der Kanzler schaut zu, bis sie sich so sehr um die Förmchen prügeln, dass er dann mal eingreifen muss. Aber das hat ja nicht funktioniert. Und das geht auch nicht mit einem Satz zusammen, wer Führung bestellt, bekommt Führung. Führung ist halt nicht, die anderen sich so lange sich zerlegen zu lassen und dann hinzugehen und den Friedensrichter zu geben, sondern Führung ist schon gemeinsam, wenn man gemeinsam Pläne entwickelt, Gesetze auf den Weg bringen will, auch dann dafür zu sorgen, dass man sie gemeinsam nach außen kommuniziert, verteidigt und das liegt schon dann auch am Kanzler.
Wobei man sagen muss, auch das hat er, glaube ich, eingesehen und so ein bisschen verklausuliert beschrieben, so sinngemäß gesagt, naja, es passt irgendwie nicht zusammen. Das ist doch auch eine Erkenntnis dieser Ampelregierung, wo man sagen muss, das sagt ja Christian Lindner, war zweimal in diesem Podcast, mehrere Vertreter der Grünen und eigentlich sagen alle dasselbe mit den Grünen und der FDP, das geht nicht zusammen. Die FDP geht sogar noch weiter und sagt, eigentlich geht's auch nicht mit der SPD. Es passt halt einfach nicht zusammen und das ist halt irgendwie, und das merkt man halt an jeder kleinsten Stelle. Ich meine, dass jetzt Anton Hofreiter mit Norbert Röttgen einen Gastbeitrag schreibt, das sind ja auch welche, die nicht per se sozusagen Freunde im Geiste sind.
Also kulturell, habituell und auch von ihrem Menschenbild passen FDP und Grüne überhaupt nicht zusammen. Und es ist immer noch auf FDP-Parteitagen die größten Applausstellen gibt es dann, wenn man die Grünen basht. Die FDP hat auch nicht vergessen, wie sehr die Grünen gejubelt haben, als sie 2013 aus dem Bundestag geflogen ist. Umgekehrt ist das bei den Grünen aber auch so, dass der Feind in allem des bösen Kapitalismus, des Laissez-faire, das ist die FDP. Und wir haben uns alle am Anfang blenden lassen von den, das muss man ja wirklich sagen, hochprofessionellen und wahnsinnig im Verborgenen, ohne dass was nach außen drang, Koalitionsverhandlungen, auch dieses Selfie von jungen Politikern oder frischen Politikern, Baerbock und Habeck mit Lindner und Wissing, also ich meine, frisch ist halt immer so eine Sache, aber für politische Verhältnisse durchaus frisch, die da eine Harmonie ausstrahlten und dieser Name Fortschrittskoalition. Und man hat es ja hinbekommen, ohne Streit einen gemeinsamen Koalitionsvertrag zu präsentieren. Das hat alles so ein bisschen darüber hinweggetäuscht, dass das nicht zusammenpasst. Und ich fand das Moment, ein Momentum war doch, das erste Mal hat man es bei Corona gesehen, die Corona-Maßnahmen und der Impfpflicht, die mal ernsthaft debattiert und auch durchgesetzt werden sollte. Das nächste Mal bei der Kernenergie, also die Laufzeitverlängerung, was das an Kraft gekostet hat, diese Koalition. Und man sieht es jetzt auch bei der Haushaltsführung. Also da sind so unterschiedliche Vorstellungen. Die einen eben, der Staat weiß, wo investiert werden muss. Der Staat stellt das Geld zur Verfügung und lenkt damit Wirtschaft. Die anderen, die sagen, nein, der Markt wird es richten. Die Unternehmen, denen ganz viel Freiheiten geben. Also auch bei Energiewende ist ja immer die Geschichte, die FDP erzählt. Der menschliche Erfindergeist, das Unternehmertum, da werden Sachen kommen, die können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Und umgekehrt die Grünen, die sagen, es gibt die und die Branchen, da wollen wir rein investieren, die wollen wir fördern, weil wir darauf setzen, dass dort sozusagen die Zukunft liegt. So, das geht halt nur schwer zusammen.
Trotzdem sagt Olaf Scholz, das ist vielleicht eine gute Überleitung zum Schluss zu meinem nächsten Gast in der nächsten Woche. Ulrike Herrmann ist hier in der nächsten Woche. Liebe Kollegin.
Viel Spaß.
Liebe Kollegin von der Taz. Sie sind ja beide auch immer, man sieht sie beide relativ regelmäßig bei Markus Lanz. Und zuletzt, als sie bei Markus Lanz war, da habe ich sie gleich angerufen und gesagt, sie müssen kommen, hat sie gesagt, etwas, was Olaf Scholz aussagt. Und wenn man genau hört, wo es auch ein paar Kollegen gibt, die das sagen, in Wahrheit ist diese Regierung viel besser, als sie im Moment sich selber macht und als sie gemacht wird. Und wartet mal ab, in 10 Jahren blicken wir zurück und sagen, da waren viele Dinge dabei, die auf den Weg gebracht haben, über die jetzt vielleicht gar nicht oder nachher nicht gesprochen wird, die gar nicht so schlecht waren. Was sage ich, Frau Herrmann, wenn sie dann mit den Argumenten kommt? Sage ich, Frau Roosevelt sieht das ganz anders.
Also wo Frau Herrmann einen Punkt hat, ist, dass man sagen muss, als der Angriff Russlands auf die Ukraine stattfand, hat Olaf Scholz sehr schnell, sehr klar gehandelt mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr. Also die Erkenntnis, wir müssen militärisch aufrüsten. Also die Zeiten, wo Landesverteidigung kein Thema mehr war, die sind vorbei. Auch durch die Energiekrise haben die uns gut gebracht. Ja, also die verkorkste Energiepolitik einer großen Koalition, an der die SPD mitbeteiligt war und die sie mit fortgesetzt hat. Es hat niemand in diesem Land frieren müssen. Es ist mit sehr, sehr viel Geld aufgefangen worden, was an Mehrkosten entstanden ist. Also Wumms, Doppelwumms und wie das alles hieß. Das haben die schon gut hingekriegt. Aber jetzt sind wir in einer Situation und da sehe ich nicht, wo der Plan dieser Koalition ist. Also wir sind in einer Situation, wo 3 Gewissheiten, die hier lange gegolten haben und die Menschen hier auch sehr beruhigt haben, abgeräumt sind. Das eine war immer wirtschaftliches Wachstum. Wir hatten Eurokrise, wir hatten Finanzkrise, wir hatten Corona. Das hat Deutschland nicht geschwächt. Sondern wir sind tatsächlich aus Krisen stärker rausgegangen, als wir reingegangen sind, um den berühmten Merkel-Satz zu zitieren. Das andere ist Sicherheit. Wir haben uns hier sehr, sehr sicher gefühlt. Das Ende der Geschichte, daran glaubten wir. Wir haben eine Wehrpflicht abgeschafft, ja, weil wir Geld sparen wollten, aber auch, weil der Verteidigungsfall einfach außerhalb jeder Denke war. Also Sicherheit ist das nächste Thema. Und das dritte war, wenn Krise ist, hilft dir der Staat. Das sind die ganzen Corona-Pakete, wie ich jetzt gesagt habe, die Krisen in der Energie, die Pakete in der Energiekrise. Jetzt sind die Kassen leer. Der Staat kann so etwas auch nicht mehr tun. Und durch Karlsruhe sind auch die ganzen Fonds, die man für Investitionen mal vorgesehen hatte, auch also sozusagen nicht mehr möglich. Und wie man mit dieser neuen Wirklichkeit, das ist nämlich die eigentliche Zeitenwende oder auch eine Zeitenwende, die stattfindet, umgehen will, da sehe ich keinen Plan dieser Koalition, sondern da habe ich eher das Gefühl, sie winden sich durch die Zeiten.
Aber würde es nicht jedem anderen auch so gehen, wenn Angela Merkel noch Kanzlerin wäre, frage ich mich manchmal, was würde die jetzt anders machen, wenn Friedrich Merz Kanzler wäre? Das ist ja vielleicht die viel schlechtere Botschaft. Es ist ja nicht so, dass es da jemanden gibt, der sagt, ich habe jetzt einen super Plan, wählt mich. Und weil diese Probleme, egal wer jetzt regiert, die bleiben ja. Und weil wir abhängig sind, zum Beispiel von den USA, entscheidend ist für uns doch gar nicht die Bundestagswahl im nächsten Jahr so sehr, sondern vor allem die Wahl am 5. November, oder?
Das stimmt. Für uns ist außenpolitisch entscheidend, wer da ins Weiße Haus einziehen wird. Aber wenn man innenpolitisch sich mal anguckt, also das Thema Rente. Wir werden nicht herum kommen, länger zu arbeiten. Mhm. Die Zeiten einer Rente mit 63, an die niemand rangehen möchte, solche Dinge sind vorbei. Also da auch was Beitragszahlungen und Rentenniveau angeht, da muss man ran. Man hätte es mutig versuchen können mit einer echten Aktienrente. Dann, ich meine, die Union hat immerhin sowas wie Rentner, die länger arbeiten, sollen dann steuerfrei gestellt werden mit dem, was sie verdienen. Dann ist schon die Frage, die Hälfte des Bundeshaushalts wird für Soziales ausgegeben. Ob eine Reform des Bürgergelds, jetzt heißt es Bürgergeld, die weggeht von der Vorrangvermittlung in Arbeit hin, Vorrang hat eine Weiterbildung, ob das in diesen Zeiten der richtige Weg ist, während wir 1,5 Millionen ungelernte Arbeitslose haben, uns gleichzeitig aber Hilfskräfte aus dem Ausland holen müssen, wenn es darum geht, Koffer vom Band zu holen. Mhm. Da geht auch irgendetwas nicht zusammen. Also ich glaube, es bräuchte jetzt mal die Mutigen, die sagen, so wie es jetzt ist, können wir es uns nicht mehr leisten und wir werden uns verändern müssen. Wir haben aber einen Kanzler, der immer sagt, also nach dem Haushaltsurteil sagt er, sie werden in ihrem Alltag davon nicht spüren, der den Leuten das Gefühl gibt, alles kann so bleiben, wie es ist, auch wenn sich drumherum alles verändert. Und das funktioniert nicht mehr.
Was vielleicht auch tatsächlich daran liegt, und das hat er auch, glaube ich, indirekt zugegeben, und wenn man ein Besserwisser ist wie er, dann ist natürlich diese Entscheidung, dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, ist einfach aus seiner Sicht wahrscheinlich einfach falsch. Also, ne, er weiß es, er so hätte keine nicht machen können und viele andere Dinge aus. Ich nehme das mit Ulrike Herrmann. Ich freue mich sehr nächste Woche. Ulrike Herrmann, bin ich gespannt, was der noch zur Verteidigung dieser Ampelregierung einfällt. Sie sagen tatsächlich vorgezogene Neuwahlen dann irgendwann im Laufe des Jahres? Stand heute?
Also ich glaube, dass die Haushaltsverhandlungen nicht funktionieren werden und dass das der mögliche Koalitionsbruch werden kann.
Wir werden das sehen. Vielen Dank erstmal, hat große Freude gemacht.
Es war mir ein Fest.
Ein Podcast von Funke.